Wir sagen immer, Kaffee ist nicht nur Kaffee, es ist wirklich ein Ritual, weil morgens, wenn sie aufstehen, sie trinken die erste Kaffee, später so gegen mittags, das ist so, wie sie gesagt, Redekaffee mit Freunden, mit Bekannten. Hier machen viele Leute Pause und dann kommen sie zu Kaffee.
Diese Besitzerin eines Cafés in Sarajevo weiß, wie das Kaffeetrinken zu etwas Besonderem wird. Und um das Besondere geht es heute in den Radioreisen auf Bayern 2. Der Sommer hat ja in den letzten Tagen ein ziemlich rasches Ende gefunden. Bei manchen stapeln sich vielleicht noch die Wäscheberge vom letzten Urlaub, da rieselt noch der Sand aus dem Rucksack und die Muscheln werden in ein Glas verstaut. Andere sind vielleicht noch unterwegs, wie meine Kollegin und Radioreisenmoderatorin Bärbel Wossack. Und viele, zu denen auch ich gehöre, stellen sich in wehmütigen Momenten die Frage, wie es wohl wäre, die Reisezeit, die Zeit woanders, einfach verlängern zu können. Heute spreche ich mit einem Radioreisenreporter, der genau das gemacht hat, in Norwegen, und der sein Insiderwissen mit uns auf besondere Weise teilt. Und wir blicken auf einen Menschen, für den das Besondere auch immer das Extreme war und der das Bergsteigen geprägt hat wie kein anderer. Am Mikrofon Laura Freisberg. Sich eine Auszeit nehmen, auf Zeit auswandern. Wir haben in den Radioreisen auf Bayern 2 immer wieder Menschen zu Gast, die diesen Schritt gewagt haben. Die so ein Abenteuer zum einen finanziell stemmen konnten, zum anderen auch das Organisationstalent haben, alles Mögliche zu planen. Bei unserem heutigen Gast sind wir aber ganz besonders nah dran. Radioreisenreporter Andreas Pehl hat mit seiner Familie ein ganzes Jahr in Nordnorwegen verbracht. Und von dort hat er uns nicht nur neue Reisegeschichten mitgebracht, sondern sogar eine Reise konzipiert. Die findet dieses Jahr im Winter statt und Sie können sich dafür anmelden. Details kommen gleich. Jetzt ist Andreas Pehl mit Familie wieder zurück im Voralpenland und ich darf ihn hier im Bayern 2 Studio begrüßen. Hallo Andreas, oder wie sagt man in Norwegen?
Hi, hi, hi Laura. Hi.
Willkommen zurück.
Danke dir.
Wie ist es wieder angegangen?
Ja, sehr spannend. Wir haben ja gleich auch wieder mit der Schule angefangen. Wir sind vor 3 Wochen zurückgekommen und es ist doch eine gewaltige Umstellung, wieder hier zu sein. Aber es ist auch schön, die ganzen Menschen wieder zu treffen, die Freunde, Bekannten.
Ein Jahr Nordnorwegen. Was ist deine, was ist eure Bilanz?
Es war zu kurz. Wir wollten eigentlich dann doch noch durchaus länger bleiben, hätten uns das gut vorstellen können. Es ist einfach wunderschön und wir haben dieses Jahr sehr, sehr genossen.
Und was war's?
Es sind die Menschen, es ist die Natur, es ist die Art zu leben, die dort sehr entspannt ist.
Gut, wir wollen natürlich auch ein bisschen Reisewissen aus dir herauskriegen, aber magst du uns noch kurz was über den Alltag erzählen, ein Beispiel dafür, was so schön war, dass ihr gerne noch geblieben wärt?
Also es gibt 2 Beispiele, die für mich so ganz bezeichnend sind. Einmal, wenn im Supermarkt eine Kasse neu aufmacht und du stehst in der Schlange, dann kriegst du von hinten auf die Schulter geklopft und sagst, du bist dran, also geh vor. Da kommt nicht von hinten ein Rempler oder der Einkaufswagen in der Achillessehne, sondern das geht dann so. Oder wir hatten Freunde da, die haben verpasst, an der Bushaltestelle auszusteigen. Der Bus ist ins Depot gefahren oder in Richtung Depot und der Busfahrer hat nicht gemerkt, dass noch jemand an Bord war. Und der hat dann die zurückgefahren direkt nach Hause, also hat den Linienbus als Taxi benutzt.
Also so eine große Freundlichkeit und
Entspanntheit im Miteinander, genau.
Was rätst du den Leuten, die jetzt einen Urlaub dort planen?
Da kann ich empfehlen, ein bisschen zu recherchieren, weil es gibt sehr, sehr viel, was unglaublich gut beworben wird und was in Instagram, in Zeitungen, in Fernsehen überall auftaucht. Und alles, was dort beschrieben wird, dass es wahnsinnig schön ist, ist wahnsinnig schön, aber dann so bekannt, dass es wirklich überlaufen ist. Und das ist ein großes Problem auch in Nordnorwegen, zum Beispiel Lofoten, wo sich viele vorstellen im Sommer, juhu, da fahre ich hin, da ist es wunderschön. Es stimmt, aber das finden ganz, 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 ganz viele andere auch. Und es führt dann dazu, dass die Fährkapazitäten gesprengt sind, dass einfach die Leute nicht mehr mit den Fähren mitkommen können, dass die Lokalbevölkerung dasteht und nicht mehr auf die Fähren nach Hause kommt, weil so viele Wohnmobile vor allem dann dastehen. Also da würde ich ganz dringend empfehlen, schaut auf die Karte, schaut euch an, was beworben wird und fahrt einfach 40, 50 Kilometer weiter. Dort ist es meistens genauso schön und viel, viel, viel weniger los.
Das heißt, Norwegen steht schon noch oder Nordnorwegen so für dieses Ursprüngliche, das Abenteuer. Und dann sind alle da? Ist das so der Wunsch nach Individualtourismus, der genau. im Overtourism endet?
Genau, das ist der Wunsch nach Individualtourismus, den alle haben. Mhm. Und zwar alle gleichzeitig und vor allem auf einen Ort. Das sind wirklich so Brennpunkte. Das sind die Lofoten, das ist im Winter Tromsø, das ist die Insel Senja im Sommer, das ist die Atlantikstraße oder weiter im Süden im Fjordland, das ist der Geiranger Fjord oder solche Sachen. Teilweise die großen Wanderungen, die berühmten, da werden Eintrittskarten ausgegeben für die Parkplätze. Oh, und wenn der Parkplatz voll ist, dann darf niemand mehr hin, weil nur eine bestimmte Anzahl Menschen, ein paar hundert, ein paar tausend pro Tag da überhaupt sinnvoll gehen können. Und was wir auch erlebt haben, was ich unbedingt rate, sich dem norwegischen Lebensstil auch anzupassen. Also wirklich diese norwegische Entspannung mitzunehmen. Tar leve med ro, schlapp auf. Also nimm das Leben mit Ruhe und schlapp auf, entspann dich. Mhm. Und sehr viele, gerade die deutschen Touristen, kommen mit einer sehr großen Anspannung dann doch zum Beispiel an Fähranleger, behaupten ihren Platz und da sind wir wieder bei der Geschichte von vorher mit dem Einkaufswagen. Das gleiche passiert am Fähranleger mit dem Auto dann auch.
Okay, das heißt ein Planen neben den Highlights. Was also, empfiehlst du noch von der Reisezeit her?
Von der Reisezeit her finde ich die bayerischen Schulferien ganz wunderbar, weil die Norweger jetzt auch für sich ihr Land entdeckt haben und auch dort viel unterwegs sind, zusätzlich zu den Touristen aus dem Ausland. Und die norwegischen Schulferien sind Ende Juni bis Mitte August und in den bayerischen Schulferien kommt man dann in die Nachsaison, wo es auch vom Wetter her schon ein bisschen herbstlich werden kann, aber immer noch in der Regel wunderschön ist und das ist eine sehr, sehr schöne Reisezeit.
Eine kleine Frage noch zu euren Erlebnissen und dann kommen wir zu der Reise, die du vorbereitet hast oder die ihr vorbereitet habt. Du warst diesen Sommer viel baden.
Ich war ganz, ganz viel baden. Ja, ja. Man kann in Nordnorwegen natürlich nicht so baden, wie man es vielleicht vom Mittelmeer kennt, dass man so eine Stunde im Wasser dümpelt. Das Wasser ist kühl. Es kriegt dort im Sommer immerhin 14 Grad. Im Winter hat es nur 3, da wird es schmerzhaft. Aber bei 14 Grad kann man, wenn das Wetter schön ist, durchaus auch reingehen, eine kleine Runde schwimmen und dann wieder sich am Strand aufwärmen. Also das ist traumhaft schön mit glasklarem Wasser und ganz viel Leben auch unter Wasser.
Mhm. Baden bei der Reise, die du zusammen mit deiner Frau Eva vorbereitet hast, ist nur was für Eisbaden?
Ja.
Oder im Hotpot vielleicht?
Vielleicht im Hotel dann, wenn es sowas gibt.
Was habt ihr vorbereitet und wie vermeidet ihr Overtourism und die üblichen Hotspots? Ihr fahrt ja auch in einer sehr beliebten Reisezeit.
Wir fahren in einer ganz beliebten Reisezeit und zwar in der Adventszeit. Und das ist was wirklich sehr, sehr Schönes in Norwegen. Und ganz lassen sich bei so einer Reise, bei einer Städtereise, die Hotspots natürlich nicht vermeiden. Also wir fahren im Advent und werden das vorweihnachtliche Norwegen besuchen. Und zwar, es geht mit der Fähre von Kiel nach Oslo. Dort sind wir ein paar Tage, schauen uns Oslo an, schauen uns die Weihnachtsmärkte von Oslo an. Es gibt einen ganz tollen Kunsthandwerksmarkt auf der Insel Bygdøy, ein Freilichtmuseum, vielleicht vergleichbar mit den bayerischen Freilichtmuseen, die ja auch immer wieder solche Christkindlmärkte anbieten. Dann fahren wir eine ganz, ganz wunderschöne Bahnstrecke mit der Bergensbahn von Oslo nach Bergen über das verschneite Gebirge. Und sind dann noch ein paar Tage in Bergen. Dort ist auch Vorweihnachtsstimmung, aber wir werden uns auch Edvard Grieg zuwenden, dem großen Komponisten von Norwegen und sind damit auch in der Kunstgeschichte drin. Und was ich unglaublich spannend finde, ist die Verbindung nach Deutschland. Denn wir starten in Lübeck, die große Hansestadt, und wir enden die Reise in Bergen, bevor es mit dem Schiff zurück über Hirtshals dann weiter nach Hamburg geht. Und in Bergen war die große Niederlassung der Hanse. Das Stadtwappen von Bergen ist ein Dorsch auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es das halbe Stadtwappen von Lübeck. Das heißt, diese Gründung der Hanse in Bergen kommt von der Stadt Lübeck. Und wir werden in Lübeck das Hansemuseum besuchen und in Bergen dann die Niederlassung der deutschen Hanse über viele Jahrhunderte besuchen. Und man sieht dann auch diese Verbindungen. Wir haben ja in dem Jahr sehr, sehr viel erfahren. Ich mache die Reise zusammen mit meiner Frau Eva. Und es ist zum Beispiel unglaublich spannend, wenn man die norwegische Sprache anschaut. Mhm. Ganz, ganz viele Worte aus der Alltagssprache kommen aus dieser Hansezeit. Das heißt, die sind deutsch im Ursprung und haben sich in die norwegische Umgangssprache eingefügt und werden halt ganz normal verwendet.
Hast du ein Beispiel?
Ja, zum Beispiel Buchse für Hose.
Ah ja, schön.
Solche Sachen.
Lustig. Jetzt ist es in der Weihnachtszeit. Man besucht Weihnachtsmärkte. Es klingt aber so, als ob ich, auch wenn ich jetzt nicht so der Weihnachtsfan bin, da trotzdem noch voll auf meine Kosten komme.
Ich denke schon. Natürlich, es ist eine Reise in der Weihnachtszeit und man hat diese grandiose Weihnachtsstimmung. In Norwegen, die Nächte sind sehr lang in dieser Zeit und die Menschen dort genießen das. Das heißt, man macht sich auch zu Hause gemütlich, man zündet den Kamin an, man zündet Kerzen an und das ist, wie man norwegisch sagt, kuschli.
Kuschelig,
ja, gemütlich und man lässt sich's gut gehen. Man nimmt alles ein bisschen ruhiger noch nach der langen Sommerzeit draußen. Und das zu erleben allein ist total schön. Und dann gibt's natürlich auch jede Menge Bräuche und Lieder und solche Sachen, die wir kennengelernt haben und die wir natürlich auch gerne weitergeben wollen. Also das ist eine Sache, die natürlich die Weihnachtsseite abdeckt, aber auf der anderen Seite ist uns auch diese kulturelle Geschichte sehr, sehr wichtig mit der Verbindung der Hanse oder auch die Kultur, Musik, Literatur in Oslo und Bergen. Mhm.
Du sagst, die Reise startet in Lübeck. Da kommt man ja zum Beispiel von München oder Nürnberg aus auch gut mit der Bahn hin. Es ist eine Reise komplett mit der Bahn.
Mit dem Schiff. Also wir starten in Lübeck, dann geht's mit dem Zug nach Kiel und von Kiel über die Nacht nach Oslo. Das ist eine ganz wunderschöne Strecke. Man fährt am Nachmittag durch die Kieler Förde in die Ostsee rein und hat dann das Abendessen mit Blick auf die dänische Küste. Und am nächsten Morgen fährt man durch den Oslofjord. Zum Frühstück ist man in Drøbak. Das ist die engste Stelle im Fjord, wo die Holzhäuschen am Ufer stehen, 100 Meter vom Schiff weg. Also das ist ganz wunderschön und kommt um 10 Uhr rum in der Stadt an. Hat dann in Oslo auch schon den ganzen Tag und noch weitere Tage.
Gut, jetzt müssen wir noch ein bisschen konkreter sagen, in welcher Adventszeit. Es geht vom 4. bis zum 13. Dezember.
Genau.
Also man hat dann auch danach noch Zeit, Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Das heißt, es ist nicht direkt vor
Weihnachten. Genau, und die kann man natürlich auch in Oslo ganz wunderbar einkaufen oder in Bergen.
Auf was freust du dich am meisten?
Auf diese Weihnachtsstimmung. Mhm. Wir haben die so genossen in Tromsø, dieses
Pfefferkuchen.
Pepperkake, genau. Oder wir haben auch die in der Nisse. Der Weihnachtsnisse, der Weihnachtswichtel, der ja dort unterwegs ist, der dort die Geschenke bringt. Und der kommt in ganz vielen Geschichten und in Liedern vor. Und ich glaube, der ist mit uns umgezogen nach Süden.
Ah, sehr schön. Ihr habt euren eigenen. Wunderbar.
Ja, ab jetzt.
Ich fasse nochmal zusammen. Anfang Dezember, 4. bis 13.12. mit einem sehr kompetenten Reiseduo, nämlich Andreas Pehl und seiner Frau Dr. Eva Pehl. Nach Norwegen, alles mit Fähre und Bahn. Da wird die Anreise quasi schon zum Teil der Reise. Detaillierte Infos finden Sie online über BR Reisen und eine Anmeldung, das ist wichtig, ist bis zum 1. Oktober möglich.
Genau.
Overtourism, also einfach zu viele Menschen an einem Ort, das ist ein wirkliches Problem. In Nordnorwegen, in den Alpen, am Mittelmeer. Für die Einheimischen, für die Natur und für die Touristen selbst ja auch. Ich bin diesen Sommer im Urlaub auf Korfu selbst etwas unfreiwillig an so einem sehr fotogenen Touristen-Hotspot gelandet. Da war dann am Strand kaum Platz zum Sitzen, beim Schnorcheln musste man aufpassen, niemanden zu treten und die Wasseroberfläche in der Bucht hat vor lauter Sonnencreme geschillert. Dabei bin ich eigentlich ein großer Fan davon, Orte und Menschen kennenzulernen, indem ich ganz unspektakulär in den Alltag eintauche. Einfach mal im Café sitzen und Leute beobachten. Judith Rubatscher hat genau das gemacht, in Sarajevo, wo sie in der kalten Jahreszeit viele Cafés besucht hat und beim bosnischen Kaffeetrinken sogar einen Schlüssel in ihrer Tasse gefunden hat.
Früher Morgen in Sarajevo. Nebel umschmeichelt die schlanken Türme der Gazi Husrev Begova Moschee. Auf den glitschigen weißen Bodenplatten hüpfen ein paar Tauben herum.
Ja, ich bin jetzt auf dem Weg zu Snežana, die anscheinend einen der besten echten bosnischen Cafés hier macht in der Altstadt. Und von der möchte ich mir jetzt zeigen lassen, wie man so einen richtigen bosnischen Kaffee zubereitet.
Snežana hat mich gebeten, früh vorbeizukommen. Sie führt das kleine Café in der Altstadt alleine. Und später, so hat sie es mir erzählt, wird es da drin richtig voll.
Ah, da drinnen ist sie. Hi, guten Morgen, Snežana. Hi.
Wie geht's?
Gut, danke.
Ja, kommen Sie einfach ran.
Snežana lächelt, als sie mir die Tür aufhält. Und sie nimmt mir gleich die Jacke ab. Sie ist so um die 50, trägt eine frisch gestärkte Backschürze und hat die graumelierten Haare sauber zusammengebunden. Eine Mama aus dem Bilderbuch, denke ich. Drinnen im Café riecht es nach frisch gebackenem Blechkuchen. An den Regalen hängt Häkelspitze und in den Ecken stehen kleine Eimer aus Emaille mit frischen Gartenkräutern. Alles mit sehr viel Liebe zum Detail. Die meisten Holztischchen sind noch leer. Nur eine ältere Dame sitzt vor der Blümchentapete und schlürft sehr gemächlich ihren ersten Kaffee.
Wir sagen immer, Kaffee ist nicht nur Kaffee, es ist wirklich ein Ritual. Weil morgens, wenn sie aufstehen, sie trinken die erste Kaffee. Später, so gegen Mittags, das ist so, wie gesagt, ein Redekaffee mit Freunden, mit Bekannten. Hier machen viele Leute Pause und dann kommen sie zu Kaffee.
Und weil man in Bosnien und Herzegowina Kaffee mehrmals am Tag trinkt, hat er unterschiedliche Namen, je nach Funktion. Da gibt's den Aufwachkaffee, den Redekaffee mit Freunden, den ruhigen Kaffee zu Hause und dann noch den Abschiedskaffee, wenn man möchte, dass Gäste abends endlich das Haus verlassen. Tresen gibt es im Café keinen, sondern nur einen kleinen altmodischen Herd und eine Kochzeile mitten im Raum. Da steht Snežana dann und bereitet Kaffee zu, während sie sich mit den Gästen unterhält. Das Café ist ihr zweites Zuhause, sagt sie.
Zuerst, ich lasse Wasser kochen, einfach kochen. Sie können sich zu Hause einen Topf nehmen, was sie immer haben. Dann machen wir so.
Ein kleiner Hafen mit einem langen Henkel, der jetzt auf den Herd kommt.
Genau. Und zuerst mache ich die warm. Also er sollte nicht kalt sein. Und später.
Snežana stellt ein kleines Kupferkännchen auf den Herd. Es ist handgeschmiedet mit einem sehr dünnen, kunstvoll verzierten Henkel. Darin wird der bosnische Kaffee oder Kafa Bazanska serviert. Snežana erklärt mir, dass sie die Kännchen bei einem ganz besonderen Schmied kauft. Bei einer Schmiedin nämlich, der einzigen Frau in Sarajevo, die dieses Traditionshandwerk beherrscht. Wenn das Kännchen warm ist, kommt Kaffeepulver rein. Zuerst trocken.
Ungefähr 2 Teelöffel voll. So, gieße ich einfach. Jetzt umrühren. Und warten.
Snežana hat kochendes Wasser auf das Pulver gegossen und rührt es jetzt ein.
Sie ziehen diesen Schaum, das wird sich so ein bisschen ändern. So, es kommt nach oben.
Jetzt das fängt das an zu brodeln.
Genau.
Sieht aus wie Schokopudding.
Und das ist das.
Okay, und das war's schon.
Und fertig ist der bosnische Kaffee. Der streng genommen der der Osmanen ist. Denn sie brachten den Kaffee nach Sarajevo um 1500, als sie die Herrschaft hier übernahmen. Snežana bereitet jetzt ein kleines rundes Tablett vor. Das gehört zum bosnischen Kaffee immer dazu. Ein Tellerchen mit 2 Würfeln Zucker und radlokum. Das ist ein kleiner süßer Gummiwürfel. Ich balanciere das Tablett zu einem der Tische.
So, zuerst ein Schluck Wasser.
Okay.
So können Sie den Mund reinigen und wir mischen das ein bisschen oben.
Okay, also der Kaffee wird nochmal aufgerührt.
Jetzt, aber dann wird das nicht so stark sein. Ja, es ist alles jetzt nach unten gefallen, was stark ist.
Obwohl wir uns das Du angeboten haben, siezt mich Snežana immer weiter. Alte Gewohnheit, erklärt sie mir. Sie war während des Bosnienkriegs in Deutschland als Krankenpflegerin. Und sie kriegt das mit dem Siezen jetzt einfach nicht mehr raus. Jetzt kommt der Kaffee in die kleine Tasse. Und dann kommt der am meisten bosnische Teil.
Jetzt, Sie können diese Würfel Zucker nehmen mit Ihren Hand und einfach in den Kaffee reintun. Eigentlich, wir möchten ihn nass machen. Nur ein bisschen, nicht den ganzen Zucker, so nur die Ecke.
Ich tunke den Würfel nur leicht mit einer Ecke in die dampfend dicke Flüssigkeit. Dann beiße ich ein winziges Stück ab und mit dem auf der Zunge nippe ich an der kleinen Kaffeetasse.
Und ich muss sagen, ich bin jetzt echt keine Schwarz-Kaffeetrinkerin, aber mit dem Zucker. Und das ist ein total herber, erdiger, feiner Kaffeegeschmack. Ja, ist das total lecker.
Auch wenn Snežana zu Hause ist, bereitet sie den Kaffee so aufwendig zu. Obwohl ihre 3 Kinder schon junge Erwachsene sind, kommen sie jeden Abend auf Redekaffee vorbei.
Die haben Geduld, mit uns zu sitzen und reden über eigene Probleme.
Ja.
was ist passiert in der Schule, was ist passiert in Arbeit. Und ich auch erzähle, wer war heute, wem habe ich getroffen, wer nicht, was ist passiert. Und das machen wir jeden Tag bei der Kaffee.
Am Ende kommt der Teil, auf den ich mich heimlich am meisten gefreut habe. Das Kaffeesatzlesen. Das ist eine alte bosnisch-herzegowinische Tradition.
Hast du das selber manchmal früher gemacht?
Natürlich. Echt? Wenn ich war, so gegen 20er war, jung, macht man das. Aber das ist mehr aus Spaß. Ich bin mir nicht ganz sicher, dass ich glaube, was jemand sagt.
Ich bin sehr gespannt, was rauskommt.
Snežana dreht die kleine Kaffeetasse um. Wir warten, bis der Kaffeesatz über die Seiten der Tasse nach unten fließt. Am Tassenrand haben sich Muster gebildet. Wir starren angestrengt.
Ich sehe ein Kürbisgesicht. Was soll das heißen? Es ist Kürbiszeit.
Das ist mir zu billig. Ich suche weiter.
Ich habe hier einen Schlüssel. Siehst du hier einen Schlüssel? Hast du etwas geschlossen oder? Wenn ein Fisch sieht, das ist nicht gut, dann ist das Sorge. Aber es ist kein Fisch.
Ich schaue schnell weg, damit ich keinen Fisch finde. Zum Abschied bitte ich Snežana noch um die Adresse der Kupferschmiedin. Sie schreibt sie mir auf ein winziges Stück Papier. Die kleine Schmiede von Nermina Alic befindet sich am Fuße von einem der Hügel, die Sarajevo umgeben. Ein kleiner Holzverschlag. Von draußen sehe ich durch die beschlagenen Scheiben ein Kaminfeuer flackern.
Hallo. Oh, it's nice and warm. So nice, you have your own little store here.
It is. Das stimmt. Es ist eine besondere Genugtuung, deinen eigenen Laden zu haben, der nach deinen Regeln funktioniert.
In einem dicken Strickpulli sitzt Nermina auf einer kleinen Holzbank und hämmert gerade den Boden einer Kaffeekanne flach. Sie ist Mitte 40, hat die dichten grauen Haare zu einem coolen Bubikopf gestutzt und vor ihr stehen eine leere Tasse Espresso und ein halbvoller Aschenbecher. Ihre Bewegung, ihr Blick, das alles hat was sehr Bestimmtes.
Viele Bosnier werden dir sagen, der Geschmack des Kaffees aus einer Kupferkanne ist immer viel besser als aus einer anderen Kanne. Das finde ich nicht, weil auch Kaffee aus einer Mokka-Kanne schmeckt mir.
Aber ihr kann diese Meinung recht sein, denn sie ist der Grund, warum sich die Kupferkännchen immer noch so gut verkaufen. Sie sind ein beliebtes Hochzeitsgeschenk. Das Handwerk selbst kam mit den Osmanen nach Sarajevo, erzählt mir Nermina. Aber schon bald entwickelten die Kupferschmiede in Sarajevo ihre eigenen Techniken.
Das ist Savat. Die Technik kannst du auf fast allem sehen. Das geht so. Ich schmiede eine Kaffeekanne aus Kupfer. Dann wird sie mit Zinn überzogen. Und dann kratzen wir außen Muster rein, um das Kupfer wiederzusehen.
Es sind immer dieselben 7 Motive, die eingeritzt werden. Bestimmte Blumen, Kaffeebohne, Schachbrett. Nermina hat das alles von ihrem Vater gelernt, dem der Laden hier früher gehört hat.
Wenn du ein Kind bist und Mütter gehen mit den Kindern ins Kino am Sonntag, um einen Cartoon zu schauen. Die meisten Kinder auf der Welt wollen unbedingt hin. Aber ich habe gesagt, ich bleibe bei Papa und ich arbeite mit ihm.
An den Wochenenden war sie hier und auch in den Sommerferien. Sie hat damals schon die schweren Zangen und Hammer bedient, die jetzt hinter ihr an der Wand hängen.
Ich habe ihn wahrscheinlich genervt, aber er hat mich immer hier sein lassen. Ich habe mir ausgesucht zu arbeiten, denn als ich 5 war, war ich total stolz darauf, sagen zu können, ich arbeite.
Das ist alles kein Problem, bis Nermina volljährig ist.
Ich habe gesagt, ich würde so gerne Vollzeit im Geschäft arbeiten. Und dann hat meine Mutter gesagt, wie wird die Gesellschaft reagieren, wenn du die einzige Frau bist? Es ist hart für jede Frau in jedem Job, aber noch viel mehr, wenn du die einzige bist.
Enjoy.
Nermina hält mir großzügig das Päckchen Zigaretten hin und zündet sich selbst eine an. Zum Schluss entscheidet ihre Familie, sie werden es niemals wissen, wenn Nermina es nicht versucht.
It took some time until my colleagues accepted me.
Es hat gedauert, bis mich meine Kollegen akzeptiert haben. Aber am Ende des Tages, wenn du siehst, dass ein Kollege gute Arbeit leistet und du mit ihm zusammenarbeiten kannst, spielt es keine Rolle, ob es eine Frau oder ein Mann ist.
Immer noch gibt es manchmal Stress mit den älteren Kollegen, die ihren Laden gleich nebenan haben. Zum Beispiel, seit Nermina angefangen hat, Kerzenständer zu schmieden.
Ich muss die gleiche Sache immer und immer wieder machen, um die Tradition aufrechtzuerhalten. Aber bei meinen Kerzenständern, das sind meine Babys. Jedes Stück ist anders. Ich liebe das Handwerk, aber ich brauche das ein bisschen für meine kreative Seite.
Auf den Kerzenständern probiert Nermina ganz neue Motive aus. Die Kollegen sagen, sie mache die Tradition kaputt. Aber ihr ist das egal.
I remember my dad when he was already in pension, but he was coming here to help me with something and he was in his 70s.
Ich kann mich an meinen Vater erinnern. Der war da schon in Rente und ist hergekommen, um mir mit irgendwas zu helfen. Da hat er gesagt, das ist das erste Mal, dass ich das mache. Und du konntest die Freude in seinen Augen sehen. Und ich weiß, dass ich damals dachte, ich will es genauso machen. Diese Freude nie verlieren, wenn du etwas zum allerersten Mal machst.
In meinen nächsten Wochen in Sarajevo vergeht kein Tag ohne Kafa Bazanska. Ich lerne sogar, wie man ihn richtig bestellt.
Molim vas jednu bazansku kafu.
Und ich verbringe Stunden in den winzigen, überfüllten Cafés der Altstadt, beobachte Menschen, schlürfe gemächlich. Mit Snežanas Stimme im Ohr, die sagt:
Wir sagen, das ist Merak. Merak ist Pleasure. Wir trinken immer Kaffee mit Merak. Immer mit der Ruhe. Wenn man schnell Kaffee trinken möchte, dann nimmt er Espresso. Aber das genießt man.
So wird es der bosnische Kaffee, der mir das Tor zu dieser neuen Welt öffnet. Zu dem dichten Gemisch aus Farben, Gerüchen und Klängen, das mich in Sarajevo erwartet. Der Schlüssel aus dem Kaffeesatz bewahrheitet sich am Ende doch.
Einen Kaffee mit Ruhe trinken. Das ist ein gutes Vorhaben. Und es soll ja auch viel gesünder sein, wenn man Kaffee in einem entspannten Zustand konsumiert, als sich damit weiter durch einen stressigen Tag zu pushen. Wer jetzt Lust bekommt auf einen bosnischen oder genauer gesagt osmanischen Kaffee inklusive Kaffeesatz lesen, diejenigen mit einem Gasherd zu Hause sind klar im Vorteil. So ein Ceran-Kochfeld geht eher nicht. Induktion schon gar nicht. Wir suchen heute das Besondere in den Radioreisen. Die Erlebnisse abseits der Touristenströme, sei es in Norwegen oder beim bosnischen Kaffee. Nun kommen wir zu jemandem, für den das Besondere auch immer das Extreme war. Er ist einer der bekanntesten Bergsteiger der Welt. Bestimmt fällt sein Name als erstes, wenn ich sage Südtirol, Mount Everest, Nanga Parbat. Reinhold Messner wird am 17. September 80 Jahre alt und der Bayerische Rundfunk würdigt das mit einem umfangreichen Podcast. Messner, ein extremes Leben heißt er. Die Idee für diesen Podcast hatte Sebastian Nachbar, ehemaliger Radioreisenkollege und Teil der Bergsteigerredaktion des Bayerischen Rundfunks. Und jetzt auch Messner-Experte, oder?
Auf jeden Fall habe ich mich in den letzten Wochen und Monaten sehr intensiv mit Reinhold Messner beschäftigt. Ich bin ja selber Bergsteiger und ich gehe klettern. Und ich muss schon sagen, ich finde das, was Reinhold Messner in seinem Leben aktiv als Bergsteiger gemacht hat, sehr beeindruckend und wirklich inspirierend. Man muss sagen, er ist heute der bedeutendste Bergsteiger unserer Zeit. Und er ist eine inspirierende Persönlichkeit, die aber auch streitbar ist, die immer wieder aneckt. Und was ihn antreibt, wie er tickt und wie er zu dem Menschen geworden ist, der er heute ist, das möchten wir gerne erzählen mit unserem Podcast.
Also, er ist ja medial sehr präsent. Was erfahre ich denn? Was habt ihr denn in eurem Podcast? Welche Facette, die vielleicht bisher noch nicht so bekannt ist?
Du sagst, er ist medial sehr präsent. Das stimmt. Mhm. Er sitzt in ganz vielen Talkshows und er äußert sich ganz oft. Und er ist in Interviews ganz oft zu sehen. Da erfährt man aber nichts über seine Biografie. Und genau das wenn jemand Bock hat auf spannende Erzählungen draußen von Expeditionen, von den Abenteuern, die Reinhold Messner erlebt hat und auch überlebt hat und wie die ihn dann auch geprägt haben, dann kann ich eine absolute Hörempfehlung für diesen Podcast aussprechen. Er war der erste Mensch, der ohne zusätzlichen Sauerstoff auf dem Everest war, zusammen mit Peter Habeler. Dafür ist er bekannt. Mich hat vor allen Dingen sein alpines Frühwerk interessiert in den 60ern, was die damals gemacht haben, in den Dolomiten und in den Alpen. Weil das können wir hier auch vor der Haustür, wenn wir durch die Alpen reisen, halt auch erleben und sehen, wenn wir die Wände angucken, die er so geklettert ist.
Ist es dann vielleicht direkt dann nachvollziehbar, wenn man weiß, in welchen Dimensionen sich das bewegt sozusagen?
Ja,
mhm.
Wenn ich in den Dolomiten bin, wo ja Südtirol, wo ganz viele Menschen Urlaub machen oder halt in Chamonix, Mont Blanc-Gebiet, dann kann ich mir das 1:1 angucken. Okay, da haben sie eine Linie durchgelegt, die Messners in den 60ern mit Bergschuhen. Die hatten nicht mal einen Klettergurt. Und das ist, was ich mit dem alpinen Frühwerk meine. Mhm. Das hat mich sehr begeistert, wo ich selber Bergsteiger bin. Und dann gibt es aber auch Kapitel in seinem Leben, die halt einfach ein bisschen dunkler sind, wo man merkt, da hat man es durchaus mit einer schwierigen Persönlichkeit zu tun.
Die Schlagzeilen diesen Sommer waren ja auch eher unschön. Er hat da ein Interview der Apothekenumschau gegeben, wo er sich beklagt hat, dass das Verhältnis zu seinen Kindern nicht so gut ist. Kommt das alles mit rein in euren Podcast?
Also es kam genau in der Zeit daher, als wir in unserem Podcast gearbeitet haben. Und wir haben natürlich versucht, darauf zu reagieren und es noch in einer angemessenen Form abzubilden. Man muss sagen, es ist ein Stück weit ein bisschen eine Schlammschlacht, ja, in Anführungsstrichen. Von daher muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, wo man jetzt genau darauf eingeht und A sagt, B sagt. Also wie sehr, sehr lässt man sich auf dieses Spiel ein? Diese Schlagzeilen über Reinhold Messner, das ist ja nicht das erste Mal. Aber es zeigt nochmal ein neues, klares Bild von ihm. Es zeigt, wie er Gegnerschaft sucht, wie er versucht, Hindernisse zu überwinden und wie er angetrieben ist von dem Prinzip des Machens und des Gestaltens. Gerade jetzt, wo sein neues Buch erschienen ist, das bezeichnenderweise Gegenwind heißt, auch das zeigt, wie Messner es beherrscht, seine Narrative stattfinden zu lassen. Und wir haben aber deshalb auch im Podcast mit seinem Sohn Simon gesprochen, der nochmal eine ganz eigene Sicht auf seinen Vater hat, als weithin verbreitet. Wir sprechen aber auch im Podcast über Messners größte Triumphe, übers Schicksal seines Bruders Günther, der 1970 am Nanga Parbat ums Leben gekommen ist. Also wenn man mag, lernt man ganz viel über den Reinhold-Messner-Komplex.
Für die Radioreisen interessiert mich natürlich auch der Reiseaspekt an dem ganzen Komplex Reinhold-Messner. Du hast vorhin gesagt, dich hat das alpine Frühwerk interessiert, weil du dazu dich leichter in Bezug setzen kannst als Bergsteiger. So, jetzt kann ja niemand sagen, ich kletter auch gleich mal auf den Nanga Parbat, Mount Everest, whatever. Wo kann ich denn reisemäßig, bergsteigenmäßig, wandermäßig Reinhold Messner nahe kommen, ohne dass ich jetzt gleich ins Extrembergsteigen gehen muss?
Also wenn wir über Südtirol sprechen, dann sind wir ja sofort bei den Messner Mountain Museen, also bei den Museen, die Reinhold Messner gemacht hat. 6 Stück gibt es davon. Ich kann zum Beispiel eine ganz klare Empfehlung aussprechen für das Messner Mountain Museum Firmian in Bozen. Das liegt auf einem Hügel oberhalb der Stadt, eine richtig tolle Lage auf einer alten Burg. Und als ich da war es ziemlich heiß in dem Sommer.
Oh wow, 2 Löwen, links und rechts aus Bronze und dazwischen ein großes Tor mitten in der Mauer. Eine riesige Burg vor mir und da gehe ich jetzt durch. Oh, hier im Torbogen ist es schon ein bisschen kühler. Links ist die Kasse. Guten Tag.
Hallo. Sie dürfen einfach reingehen.
Ja.
Das ist die Kasse.
Ja.
Das ist der Rundgang.
Super. Vielen Dank.
Gerne.
Ciao.
Du musst mir noch verraten, warst du da so am Schnaufen, weil du hochgewandert bist oder weil dich die Hitze so fertig gemacht hat?
Wahrscheinlich beides. Es ist eine weitläufige Anlage. Da geht es rauf und runter, es gibt Treppen, es ist irgendwie ins Gelände eingebaut und man ist schon am Marschieren. Und es hat halt an dem Tag einfach 35 Grad gehabt.
Ja, sogar oben am Berg.
Ja, das heißt, es ist irgendwie dann doch nur auf einem Hügel im Bootsnatalkessel. Mhm, okay. Also das heißt, es ist nicht wirklich oben am Berg. Also
ja, da wären noch keine Zikaden mehr, oder?
Keine Ahnung. Da war es jedenfalls wirklich heiß und man macht eine große Tour durch dieses Museum, durch Schloss Sigmundskron. Heißt ja die Burganlage aus dem Mittelalter, ist ziemlich wichtig, auch für die Bozener Bevölkerung. Und 2006 ist es Reinhold Messner gelungen, dort eben das Messner Mountain Museum Firmian zu eröffnen, was eben jetzt eigentlich das Herzstück der 6 Messner Mountain Museen ist. Es macht Spaß. Es ist eigentlich mehr so ein, wenn man jetzt ein Museum erwarten würde, wo ganz viele Tafeln und ganz viele Erklärungen hängen, dann liegt man wahrscheinlich nicht ganz richtig. Es ist eher so ein Selbsterfahrungsding. Es ist eine Mischung aus Galerie, Sammelsurium, altes Gemäuer mit modernen Einbauten, aber auch mit Grün, Freiflächen, Skulpturen. Also es ist irgendwie total bunt und ja, man kann einfach ganz viel entdecken.
Du nimmst uns nochmal mit rein.
Genau. Es geht los mit einem großen Innenhof und das Herz der Ausstellungsflächen schlägt in den Türmen. Die Burganlage hat runde Türme, so ein bisschen an den Ecken. Und in diesen Türmen, da ist eigentlich der wichtigste Teil dieser Ausstellung, wenn es jetzt um das Thema Berge geht, wo man ganz nah bei dem ist, was Reinhold Messner macht. Und jetzt gehen wir in einen dieser Türme.
Hier hängt der Witz, den alle kennen, treffen sich zwei Yetis. Sagt der eine, weißt du, was mir passiert ist? Ich habe den Reinhold Messner gesehen. Sagt der andere, was? Den gibt's wirklich? Ja, ja. Sprüche, Klettermaterial. Da kriegt er mich, ja. Geil.
Also da gehst du durch die Türme, das ist ziemlich dunkel. Und da liegt jede Menge Bergsteigermaterial rum. Also alles, was man halt so braucht zum Felsklettern. Und zwar auch Sachen aus den 60ern, 70ern, als das halt so ein bisschen historisch angehaucht ist. So. Aber es wird eigentlich nichts erklärt, sondern du kannst es anfassen. Es sind irgendwo Haken in die Wand geschlagen und da hängen irgendwelche Seilreste dran. Oder es gibt Müll aus dem Basecamp vom Everest, den Messner extra hat ankarren lassen. Neben seinem Daunenanzug, den er 78 bei seiner Everest-Begehung anhatte zum Beispiel.
Ah, also aus museumspädagogischer Sicht eigentlich ganz interessant, so zum Anfassen.
Zum Anfassen.
Weniger erklären, weniger lesen, mehr Haptik.
Genau, aber eigentlich brauchst du immer Wikipedia offen, um irgendwie selber nachzulesen, was jetzt hier gerade wichtig ist, wo du gerade bist. Ja, weil das wird eigentlich kaum erklärt.
Nee, hallo Leute, darf ich euch was fragen? Sebastian, du hast den Schuh schon gefunden?
Nee.
Nee. Den sucht auch.
Wir suchen den auch noch.
Ja.
Seid ihr wegen dem Schuh hier, oder?
Auch, ja.
Ja.
Ja, doch, ist schon interessant, die ganze.
So allgemein, mal das alles anzuschauen, schon toll, ja.
Also, was wisst ihr über Messner?
Naja, wir haben Bergsteiger, ne? Hat viele Achttausende bestiegen. Der erste auf dem Everest, glaube ich, ohne Atemmaske.
Maske.
Ja. Schon interessant.
Sein Bruder hat er verloren im Berg.
Genau.
Und wie gesagt, den Schuh suchen wir jetzt doch.
Ja. 2005 haben sie den Schuh dann, als der Gletscher zurückgegangen ist.
Ja.
Teile davon gefunden. Ja, und jetzt sind wir noch auf der Suche danach. Schauen wir mal, ob wir noch finden.
Den suche ich auch, den Schuh. Also nicht nur, aber unter anderem auch natürlich. Und ansonsten, was ist ansonsten euer Eindruck von dem Museum so bisher?
Also ich finde es ziemlich schön angelegt, ne? Also auch mit diesen verschiedenen Stationen. Das Einzige, was mich so ein bisschen verwirrt, ist, dass so ein bisschen, in welche Richtung man jetzt laufen muss, fehlt. Ne? Also ich habe das Gefühl, man läuft an manchen Stellen 3-4 Mal vorbei, bis man den richtigen Weg wieder in die richtige Richtung gefunden hat. Ja, also das finde ich wenig schwierig, aber so im Großen und Ganzen finde ich es ganz schön angelegt auch so.
Ein großes Highlight in dem Museum, und das war auch ein bisschen mit der Grund, warum ich dort war, ist der Schuh von seinem verstorbenen Bruder Günther Messner, der 1970 am Nanga Parbat ums Leben gekommen ist. Und den hat er mitgenommen und eben dort ausgestellt. Und es ist ein wirklich, ja, pietätvoller Raum, in dem der Schuh steht, in einem Glaskubus, so wie er damals gefunden worden ist. Und außenrum hängen lauter Schwarz-Weiß-Fotos von ebenfalls verstorbenen Bergsteigerpersönlichkeiten. So, und dieser Raum ist tatsächlich gar nicht so leicht zu finden. Der ist ein bisschen versteckt.
Was ist hier noch drin? Ich glaube, ich bin... Da ist er. Hier ist ein kleiner Seitenraum in so einem Turm, ganz in die Ecke. Und wenn man da reingeht, ist ein Licht. Oben drüber hängt ein Gemälde von einem Tibetgeier. Und an allen vier Wänden hängen Bilder von verstorbenen Bergsteigerinnen und Bergsteigern. Und hier in der Mitte ist ein Glaskubus und da steht er, der Schuh von Günter Messner.
Du hast den Raum mit dem Schuh noch gefunden letztlich. Was ist denn dein Fazit zu diesem Museum?
Ich finde das Museum wirklich cool und empfehlenswert. Also einerseits wegen dieser tollen Burg, die so mittelalterlich ist und einen tollen Ausblick bietet. Und es ist nicht einfach nur eine Ruine, sondern eine schöne, große, weitläufige Anlage mit Grünflächen dazwischen. Es ist einfach schön, sich dort aufzuhalten. Es gibt dann auch diese ganzen Einbauten aus Glas und Stahl. Also es ist wirklich cool gemacht. Und dann halt viel Kunst, alpine Malerei, Skulpturen aus Asien, eine schöne Mixtur aus verschiedenen Kulturen. Und vor allem für mich waren die originalen Sammlerstücke aus der Geschichte des Bergsteigens spannend. Leider, muss man sagen, sind die halt nur was für Nerds wie mich, weil eben die Erklärungen fehlen und kaum Kontext geboten wird. Da wäre viel mehr möglich, muss ich sagen. Der Besuch dort, Messner Mountain Museum Firmian, lohnt sich trotzdem. Es ist noch bis Mitte November geöffnet, dann ist es im Winter geschlossen und dann kann man ab März wieder rein.
Vielen Dank für diesen Tipp, ein Ausflugstipp für Menschen, die in Bozen unterwegs sind. Den ganzen Podcast Messner – Ein extremes Leben, präsentiert von Sebastian Nachbar und Ann-Kathrin Wetter, findet man in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Danke, dass du da warst.
Sehr gerne.
Das Besondere haben die Radioreisen heute gesucht und auf sehr unterschiedliche Weise gefunden. In Norwegen, abseits der Touristenströme, im Kaffeesatzlesen in Sarajevo und mit einem differenzierten Blick auf die lebende Legende Reinhold Messner. Der Kaffee meines letzten Urlaubs war übrigens Frappé Cappuccino, ein Cappuccino auf Eis, typisch für Griechenland, mit einer Schneekruppe aus kalter, geschäumter Milch obenauf, die es, diese Milch jedenfalls in herkömmlichen Supermärkten, hier nicht zu kaufen gibt. Aber vielleicht würde der Frappé Cappuccino bei diesen Temperaturen auch gar nicht mehr schmecken. Weshalb es okay ist, dass es ihn hierzulande so nicht gibt. Er darf gern etwas Besonderes bleiben. Für alle, die sich noch etwas Fernweh mit in den Alltag retten wollen, empfehle ich den Radioreisen-Podcast. In Gedanken verreisen, ohne dass jemand einem an überfüllten Sehenswürdigkeiten auf die Füße tritt, ohne langes Anstehen und ziemlich ressourcenschonend ist es auch. Den entspannten Kaffee dazu müssen Sie sich selbst aufbrühen. Den Radioreisen-Podcast finden Sie servierfertig in der ARD-Audiothek. Am Mikrofon verabschiedet sich Laura Freisberg.
Grüßt euch. Ich bin die Toni.
Ich bin Kadi.
Und ich bin die Kati.
Und wenn du für die Berge brennst, dann bist du bei uns genau richtig. Bei den Bergfreundinnen.
Bergfreundinnen ist nämlich der Podcast für dein Leben mit den Bergen.
Einen Monat lang knüpfen wir uns ein Thema vor. Von A wie Alpenüberquerung, über F wie Freundschaft und N wie Notfälle bis Z wie Ziele. Und wir beleuchten es jede Woche aus einer ganz neuen Perspektive.
Wir nehmen dich aber auch mit raus, treffen Bergsportlerinnen, geben handfeste Tipps und erzählen Geschichten vom Berg.
Den Bergfreundinnen-Podcast gibt es jeden Donnerstag in der ARD-Audiothek und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt.